Schön hier zu sein für uns. Es ist für uns mega das Geschenk, so ein bisschen rumzukommen, auch wenn wir jetzt gerade durch Corona so ein bisschen aufs Abstellgleis gestellt sind. Es ist mega das Privileg, in unterschiedliche Orte zu kommen, unterschiedliche Gemeinden zu sehen und zu sehen, wie überall Menschen sind, die Gott nachfolgen. Das ist sehr, sehr schön und sehr ermutigend auch. Als ich das Thema vom heutigen Gottesdienst gelesen habe, da musste ich fast ein bisschen schmunzeln, weil es sich so ein bisschen wie eine Überschrift über unser momentanes Leben liest. Abbruch oder Neuanfang, Veränderungen bewusst gestalten. Meine Frau und ich, wir erleben in letzter Zeit viele Veränderungen. Kaum haben wir 2018 geheiratet, eine sehr grundlegende Veränderung, ging gefühlt mein Studium in Bad Liebenzell auch schon auf die Zielgerade und es kam die Frage, wo geht es für uns eigentlich danach hin? Und nach einem längeren Entscheidungsprozess, wie wir es vorhin auch schon kurz erzählt haben, folgte dann die Entscheidung für Malawi und für eine völlig veränderte Perspektive für die Zukunft. Leben im Ausland, neuer Kontinent und auch allgemein überhaupt mal Start ins Berufsleben. Es folgten dann der Umzug zurück in mein Elternhaus zu Deborahs Schwiegereltern, Haushalt verstauen und auf den Dachboden packen und jetzt warten auf unsere Ausreise. Ein straffes Programm für uns momentan, viele Ortswechsel, wenig Zeit an einem Ort und ständig wechselnde Aufgaben und sehr, sehr wenig Planungssicherheit für die Zukunft. Was für eine Herausforderung, diese Veränderungen bewusst zu gestalten, Altes bewusst abzuschließen und Neues bewusst anzugehen. Aber nicht nur im Leben von Menschen, die ins Ausland gehen, gibt es Veränderungen. Jeder von uns wird im Laufe seines Lebens mit vielen verschiedenen Veränderungen und Wechseln konfrontiert. Das sind die Entwicklungsstufen, die man so durchläuft, vom Baby zum Kleinkind, zum Teenager, zum Mann, zur Frau. Und dann aber auch die Wechsel in unserer Laufbahn, die wir mitmachen. Vom Kindergartenkind zum Schüler, zum Student oder zum Azubi, irgendwann dann zum Angestellten, dann irgendwann zum Abteilungsleiter oder vielleicht Meister und für manche dann vielleicht sogar zum Chef und schließlich für alle wieder zum Rentner. Viele Umbrüche und Veränderungen, die jeder von uns, die wir mitmachen. Und auch viele verschiedene Rollen, die wir einnehmen in den unterschiedlichen Lebensphasen und die durch unterschiedliche Lebensphasen auch in unser Leben kommen. Und mal ganz abgesehen von Dingen, die anders laufen als normal, die anders laufen als die Norm, die überraschend kommen. Abbruch oder Neuanfang, Veränderung bewusst gestalten, das kann da manchmal ganz schön zur Herausforderung werden. Und um eine Veränderung geht es auch in unserem heutigen Predigttext. Ich lese uns aus Apostelgeschichte 15 die Verse 1 bis 21. Die Apostelversammlung in Jerusalem. Und einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder. Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden. Als nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten zu den Aposteln und Ältesten um dieser Frage willen. Und sie wurden von der Gemeinde geleitet und zogen durch Phönizien und Samarien und erzählten von der Bekehrung der Heiden und machten damit allen Brüdern große Freude. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie empfangen von der Gemeinde und von den Aposteln und von den Ältesten. Und sie verkündeten, wie viel Gott durch sie getan hatte. Da traten einige von der Partei der Pharisäer auf, die gläubig geworden waren, und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Da kamen die Apostel und Ältesten zusammen, über diese Sache zu beraten. Als man sich aber lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Warum versucht ihr denn nun Gott? Dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Eltern noch wir haben tragen können. Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, ebenso wie auch sie. Da schwieg die ganze Menge still und hörte Paulus und Barnabas zu, die erzählten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden. Danach, als sie schwiegen, antwortete Jakobus und sprach: Ihr Männer, liebe Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden gnädig heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Und dazu stimmen die Worte der Propheten. Darum meine ich, dass man denen von den Heiden, die sich zu Gott bekehren, nicht Unruhe mache, sondern ihnen vorschreibe, dass sie sich enthalten sollen von Befleckung durch Götzen und von Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Denn Mose hat von alten Zeiten her in allen Städten solche, die ihn predigen, und wird alle Sabbattage in den Synagogen gelesen. Wow, was für eine Geschichte, was für ein wildes Hin und Her und was für auf eine Art komplexe und komplizierte Situation das Apostelkonzil von Jerusalem. Ich habe mir mal den Spaß erlaubt und nachgezählt, wie viele Personen oder Personengruppen in diesem Text genannt werden. Es sind unglaubliche 27. Es finden sich im Text 27 Bezeichnungen für unterschiedliche Personen oder Gruppen. Was muss es für einen Bibelneuling für einen Stress sein und für ein wildes Durcheinander, diesen Text zu lesen und sich in diesem Wirrwarr von Namen und Bezeichnungen zurechtzufinden? Wir haben die Brüder, die Apostel, die Ältesten, die Pharisäer, Heiden, Jünger, die Menge, Propheten, Väter, Paulus und Barnabas, Petrus, Jakobus und dann Judäa, Jerusalem, Phönizien, Samarien und so weiter. Es nimmt quasi kein Ende. Und es ist am Anfang echt nicht leicht, sich in diesem Text zurechtzufinden. Und wir sehen schon zu Beginn, Veränderungen können manchmal ganz schön kompliziert und verwirrend sein. Und deshalb werfen wir jetzt am Anfang einen kurzen Blick auf die Situation von diesem Text, bevor wir dann schauen, was uns dieser Bericht auch für unsere Veränderungen, für unser Leben sagen kann. Das Apostelkonzil steht mitten in der Apostelgeschichte und es findet zwischen der ersten und der zweiten Missionsreise von Paulus statt. Und die Missionsreisen hat Paulus ja unternommen von Antiochia aus, um das Evangelium über Jerusalem und Judäa hinaus bis ans Ende der damaligen Welt zu bringen. Das war seine Passion, seine Leidenschaft und es war auch seine Berufung, die er von Gott bekommen hatte. Das Ganze, was Paulus da gemacht hat, nennt man auch altmodisch Heidenmission. Also die Verkündigung des Evangeliums unter Nichtjuden. Viele von den ersten Christen, die waren noch Juden. Sie haben zwar Jesus als den Messias anerkannt, aber sie haben ihre alte Religion trotzdem noch beibehalten. Und weil es für Juden ein Unding war, mit Unbeschnittenen, also mit Nichtjuden, überhaupt nur Gemeinschaft zu haben, waren sie eigentlich komplett gegen das, was Paulus da gemacht hat. Wobei, zu diesem Zeitpunkt war es schon nicht mehr ganz so krass. Mittlerweile hatten sich die Judenchristen sogar für die Mission unter den Heiden geöffnet. Und zwar wegen Petrus und was er mit Cornelius, mit dem römischen Hauptmann, erlebt hat. Da hat Gott nämlich Petrus klar gemacht: Ich, Gott, sehe nicht die Person an. Ich, Gott, ich möchte von nun an jedem Volk begegnen und jedem Menschen Erlösung anbieten. Und folglich gibt Gott von nun an jedem Menschen seinen Heiligen Geist, egal ob Jude oder Nicht-Jude. Und Petrus, er hat diese Erkenntnis dann erhalten und hat sie auch in den Ältestenkreis von der Gemeinde in Jerusalem getragen und es sogar geschafft, sie zu überzeugen. Heidenmission war also von nun an okay. Doch dass dieser neue Standpunkt noch nicht so ganz ins Herz der einzelnen Teilnehmer, der einzelnen Ältesten gerutscht war, das werden wir gleich noch sehen. Aber auf jeden Fall mal für unseren Text der Standpunkt Heidenmission grundsätzlich okay. Wir merken an dieser Situation, in der dieses Konzil stattfindet, die Zeit der ersten Christen war eine turbulente Zeit. Es war eine verrückte Zeit. Es war eine Zeit voller Veränderung. Eine Zeit mit vielen schwierigen und umstrittenen Fragen. Fragen über die Gestaltung von Veränderung. Und zwar nicht nur Veränderung von Einzelpersonen. Die Fragen, die sich die Urgemeinde gestellt hat, betrafen sie alle als Gemeinschaft. Was bedeutet es für uns, dass Gott auf einmal auch die Heiden annimmt und den Heiden den Geist Gottes gibt? Was bedeutet es für uns jetzt, in dieser Situation Jesus nachzufolgen? Bin ich als Jude überhaupt noch was Besonderes, wenn jetzt plötzlich jeder dabei sein darf? Es sind heftige Fragen, die sich die frühe Kirche stellen muss und auf die sie irgendwie Antworten finden muss. Und wir machen damit eine erste Beobachtung, was Veränderungen angeht. Veränderungen bringen Fragen mit sich. Neben all dem Schönen und auch nicht so Schönen, was Lebensveränderungen mit sich bringen, kommen dabei vor allem ganz konkrete Fragen auf. Fragen, die mich ganz persönlich betreffen. Die bewusste Gestaltung von Veränderungen fängt damit an, diese Fragen zu kennen und sie mir bewusst zu machen. Wo werde ich gebraucht? Wo habe ich meinen Platz? Wo bin ich sicher? Wo kann ich sein, ohne dass es unangenehme Überraschungen gibt? Wo kenne ich mich aus? Wo bin ich zufrieden und gesättigt? Fragen, die tief blicken lassen und die wir vielleicht auch gerade deshalb manchmal nicht zulassen wollen. Fragen, die nicht mehr nur die Situation der Veränderung betreffen, sondern die auf einmal den Grund unseres Wesens berühren. Die Grundbedürfnisse, die jeder von uns in sich trägt, die Suche nach Liebe, nach Anerkennung, die Suche oder der Wunsch nach einem sinnvollen und erfüllten Leben, der Wunsch zufrieden zu sein, erfüllt zu sein, gesättigt zu sein, das Bedürfnis sicher zu sein. Veränderungen, sie decken auf, wo wir diese Grundbedürfnisse mit ungesunden, mit allzu menschlichen Dingen versucht haben, zu stopfen und zu füllen. Veränderungen bewusst zu gestalten, es fängt damit an, dass ich diese Fragen, die aufgewirbelt werden, sehe, erkenne, dass ich sie wahrnehme und dass ich sie auch offen und direkt stelle. Einen offenen und direkten Umgang hatte die frühe christliche Gemeinschaft auf jeden Fall. Aber leider so ein bisschen mit den falschen Themen. Es ging nämlich weniger um diese tiefen persönlichen Fragen, die jeder hatte, sondern um die persönliche Meinung und Ansicht, die jeder hatte. Und so kam es in Antiochia, sagen wir mal, zu einem offenen Austausch. Ein offener Austausch verschiedener Parteien und ihrer Meinungen. In anderen Worten, es hat ordentlich geknallt in Antiochia. In Antiochia, der heidenchristlichen Gemeinde schlechthin. Und auch der Gemeinde, die Paulus und Barnabas als ihre Basis für Mission eingesetzt haben. Paulus und Barnabas, sie sind in Antiochien und sie kommen gerade von ihrer ersten Missionsreise zurück, voll euphorisiert, begeistert von dem, was Gott getan hat, und dann bekommen sie Besuch aus Judäa. Und diese Besucher, die machen kein Geheimnis daraus, wie sie rund um die Fragen und die Situation der Heidenmission stehen. Sie akzeptieren zwar die Heidenmission, das hat man gerade schon, aber dass Gott jetzt auch, sie akzeptieren die Heidenmission und dass Gott den Heiden die Umkehr ermöglicht, aber sie haben da noch einen kleinen Einwand. Und zwar denken sie oder behaupten sie oder vertreten sie, dass es ohne die Beschneidung ihrer Meinung nach nicht geht. Ohne die Beschneidung kann man trotz Jesus nicht gerettet werden. Doch es ist in dieser Situation nicht nur der Inhalt ihrer Aussage, sondern auch die Art und Weise, wie sie auftreten. Und diese Art und Weise lässt diesen Streit eskalieren, weil sie lehren die Brüder. Das heißt, sie vertreten nicht nur ihre private Meinung und sagen, ich denke, die Beschneidung ist notwendig, sondern sie treten ganz klar mit dem Anspruch auf, in Gottes Autorität zu sprechen. Und diese Mischung aus dem Inhalt, den sie vertreten und der Art und Weise, wie sie das vertreten, lässt diesen Streit eskalieren. Weil was sie sagen, zu 100% dem widerspricht, was Paulus und Barnabas erlebt haben und was sie gepredigt haben. Und weil der Streit dann eskaliert, wird diese ganze Sache an die nächsthöhere Instanz weitergegeben. Paulus und Barnabas werden nach Jerusalem geschickt, wo die Ältesten und Apostel zusammengekommen. Und dort kommt es jetzt zur Grundsatzdiskussion, zur theologischen Tagung der geistlichen Väter der frühen Kirche. Petrus war da, Paulus war da und Jakobus, der Chef der Jerusalemer Gemeinde, alle waren sie da. Und die Konferenz war intensiv. Es wird sich lange gestritten, wie wir es gerade gelesen haben, Reden werden gehalten und schließlich, wider Erwarten, wird das Unmögliche möglich. Die Streithähne werden sich einig. Beide Seiten finden zusammen und verabschieden einen Kompromiss, der dann via Brief in alle heidenchristlichen Hochburgen des Landes geschickt wird. Und der Beschluss lautet: keine verpflichtende Beschneidung, keine Verpflichtung auf das Gesetz und keine Einschränkung der Heidenmission. Es gibt nur 4 Punkte, die Heidenchristen beachten sollen, aus Rücksicht auf die Juden, damit das Zusammenleben von beiden Gruppen ermöglicht wird, aber sonst keine weiteren Vorschriften. Also quasi ein Happy End, ein schlauer Kompromiss. Beide Seiten, sowohl Paulus als Barnabas, als auch die judenchristliche Seite, sind zufrieden. Eigentlich unglaublich. Eigentlich unglaublich, dass es nicht schon hier zur ersten Spaltung der Kirchengeschichte gekommen ist. Und jetzt die Frage: wie kam es dazu? Wie kam es dazu, dass dieser so komplizierte Konflikt, ich erinnere nochmal daran, 27 verschiedene Bezeichnungen von Personen, dass dieser so komplizierte Konflikt gelöst wurde? Wie kann man in so schwierigen, grundunterschiedlichen Meinungen und Fragen zu so einer guten Lösung kommen? Oder in anderen Worten, wie gelang es diesen Streithähnen, ihren Veränderungsprozess bewusst zu gestalten? Ich möchte auf 3 kurze Punkte eingehen, von denen ich glaube, dass sie damals in Jerusalem eine wesentliche Rolle gespielt haben. Mein erster Punkt heißt: bezeugen statt überzeugen. Eine Sache, die auffällt bei dieser Grundsatzdiskussion in Jerusalem, ist, dass es anfangs gar keine Grundsatzdiskussion ist. Am Anfang von diesem Konzil, von dieser Leitung sitzen, stehen keine förmlichen Verhandlungen oder ein theologischer Vortrag, sondern es geht zuerst um das, was Gott getan hat. Das Wort am Anfang haben nicht die Theologen und Theoretiker, sondern die Zeugen. Als Paulus und Barnabas ankommen, erzählen sie, was Gott mit ihnen getan hatte. Und auch als diese Sitzung dann im vollen Gang ist, bekommen sie nochmal Raum, um zu bezeugen. Wir lesen das dann in Vers 12, da heißt es: da schwieg die ganze Menge still und hörte Paulus und Barnabas zu, die erzählten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden. Der Fokus bei diesem Konzil wird immer wieder ganz bewusst auf Gottes Handeln gelegt, auf die neuen Tatsachen, die Gott geschenkt hat. Und so geht es in dieser umkämpften und stressreichen Situation der Blick weg von einzelnen Menschen, weg von einzelnen Meinungen und Standpunkten. Im Zentrum steht der lebendige und handelnde Gott. Das Zeugnis von Paulus und Barnabas, es lädt die einzelnen Vertreter ein, ihr Herz für Gottes Handeln zu öffnen. Was Petrus und Jakobus dann in ihren Reden machen, ist eigentlich nichts anderes, als dieses Handeln Gottes auszulegen und zu deuten. Und genau das ist hier der Punkt. Mit einem Herzen, das erfüllt ist von dem, was Gott tut, lässt es sich anders diskutieren als mit dem Herzen, das nur auf sich selber und auf seine eigenen Meinungen und Überzeugungen schaut. Für unsere Veränderungsprozesse stellt sich also die Frage: mit was füllen wir unser Herz? Und ich glaube, beides ist wichtig, dass wir einerseits die Fragen und Bedürfnisse erkennen, die sich in den Veränderungsprozessen ergeben. Dass wir also schon auch auf uns schauen, den Blick auf uns richten, auf unsere Bedürfnisse. Aber dass wir auf der anderen Seite nicht komplett davon eingenommen sind, sondern dass wir Gott Raum geben. Dass wir unseren Blick auf sein Handeln richten und dass wir unsere Herzen mit dem füllen, was er in dieser Veränderung tun möchte. Und dass wir es auch zulassen, dass der Herzenskenner, wie es in Vers 8 beschrieben wird, dass der Herzenskenner Gott in Veränderungsprozessen aufdeckt, wo ich mich an Gewohntes klammer, weil ich damit versuche, meine Bedürfnisse zu stillen. Wenn sich Dinge verändern, Veränderungen plötzlich in unser Leben kommen oder auch Veränderungen länger anhalten als geplant, dann wünscht man sich manchmal einfache Lösungen. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Meine Frau und ich, wir erleben das gerade extrem. Ja, wir sind gerade, wie gesagt, viel unterwegs. Wir sind eigentlich nie länger als 3 Tage an einem Ort. Wie traumhaft und wie verlockend wird da auf einmal so ein ganz normales Leben. Eine einfache Wohnung, zurück in den einfachen Job, ein unstressiges Leben an einem Ort. Wir haben gerade immer wieder so Momente, wo wir sagen: ach, so eine Wohnung, so ein ganz normaler Job, das wäre es doch jetzt. Das wäre doch jetzt das Richtige. Das wäre doch jetzt genau das, was wir eigentlich brauchen. Der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, es gibt die Tendenz, dass wir uns in stressigen Veränderungssituationen einfache Lösungen wünschen. Wir finden diese Tendenz auch in unserem Text wieder. Als nämlich diese Veränderung ankommt, dass Gott sich dafür entscheidet, auch Heidenchristen seinen Geist zu schenken, da fordern die Judenchristen eine einfache, schnelle Lösung. Ohne großes Drumherumreden vertreten sie voller Überzeugung, dass die Beschneidung dieser jungen Christen zwingend notwendig ist. Konservative Überzeugung und Direktheit in allen Ehren. Aber ich glaube, wenn es in dieser Situation nicht Personen gegeben hätte, die bereit waren, nach komplexeren Lösungen zu suchen, dann wäre es hier mit hoher Wahrscheinlichkeit zur ersten Kirchenspaltung der Geschichte gekommen. Ohne Petrus und Jakobus, die sich die Mühe gemacht haben, das, was passiert war, zu verstehen und auszulegen, wäre das Konzil vermutlich gescheitert. Petrus und Jakobus, sie bauen Brücken. Sie sehen sich als Teil der einen Partei, argumentieren dann aber für die andere Partei. Sie sprengen die Fronten und sie lösen das Schwarz-Weiß-Denken auf, indem es nur ein richtig und ein falsch gibt. Sie geben die Illusion einfacher, verkürzter Lösungen auf. Sie schauen genau hin und finden eine komplexe Lösung für ein komplexes Problem. Auch Veränderungen in unserem Leben bringen meistens ein gewisses Maß an Komplexität mit sich. Vielleicht nicht so krass wie hier mit 27 verschiedenen Personen, aber trotzdem sind da verschiedene Seiten, die man beachten muss. In solchen Situationen, da braucht es genau Hingucker statt einfach Lösungssucher. Es braucht Brückenbauer statt Grabenzieher. Eine einfache, verkürzte Lösung, sie läuft Gefahr, dass sie nur mich und meine Perspektive in den Blick nimmt und andere nicht beachtet. Sie grenzt andere aus und sie zeigt, wie wenig man sich für den anderen und für seine Bedürfnisse interessiert. Anders sieht es mit Lösungen aus, die der ganzen Komplexität des Problems Rechnung tragen. Wenn ich mich für den anderen und seine Sicht ehrlich interessiere und mich bemühe, seine Position einzunehmen, verbindet mich das mit ihm. Es baut eine Brücke, statt einen Graben zwischen reinzuziehen. Ein dritter und letzter Punkt. Es hat auf der Sachebene eine komplexe Lösung gebraucht. Und es hat Denker gebraucht, wie Petrus und Jakobus, die sich auf den Weg gemacht haben, diesen Kompromiss zu finden. Aber auf der anderen Seite, auf der zwischenmenschlichen Seite, da hat es was eigentlich ganz Einfaches gebraucht. Einen liebevollen und respektvollen Umgang miteinander. Im Text fällt immer wieder auf, dass die Beteiligten es geschafft haben, sich mit gegenseitiger Liebe und mit gegenseitigem Respekt zu begegnen. Trotz allem heftigen Streiten, trotz aller Meinungsverschiedenheiten. Wir sehen das zum Beispiel in Vers 4, da kommen Paulus und Barnabas nach Jerusalem und es heißt, sie werden freundlich aufgenommen. Sie werden herzlich begrüßt und mit Gastfreundschaft empfangen. Oder dann in Vers 7 und 13, da halten Petrus und Jakobus ihre Reden. Und wie sprechen sie die Gemeinschaft an? Mit Liebe, Brüder. Und dann ganz zum Schluss, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, das kommt dann danach noch, da wird dieses Schreiben wiedergegeben, das an die Heidenchristen rausging. Und da heißt es, wir, die Apostel und Ältesten, eure Brüder, wünschen Heil den Brüdern aus den Heiden. Es sind nicht die großen Gesten oder die krassen Methoden, sondern ein liebevoller und respektvoller Umgang, der hier in meinen Augen ganz viel bewirkt hat. Und ich war neulich in einem Gespräch mit einem guten Bekannten, der erst vor kurzem seine Stelle gewechselt hatte. Und er hat als Personalchef in einem großen Unternehmen neu angefangen. Also jemand, der gerade mitten in einem Veränderungsprozess gesteckt hat. Und ich habe ihn dann gefragt, wie er das alles macht, weil ich das total faszinierend fand. Der hat jetzt auf einmal in einer riesigen Firma das komplette Personalwesen unter sich. Ich habe ihn gefragt, wie er das hinkriegt, wie er diesen beruflichen Wechsel schafft und wie er mit der neuen Aufgabe klarkommt. Und ich muss sagen, seine Antwort hat mich echt überrascht. Ich hatte mit so einer umfassenden Antwort erwartet, irgendwas Schlaues, Kompliziertes, irgendwelche Kurse, die er belegt hat oder so. Aber seine Antwort war viel einfacher und für mich war sie eigentlich fast einen Tick zu einfach, weil was er immer wieder gesagt hat, war, ich versuche gut und wertschätzend mit den Leuten umzugehen. Das ist schon die halbe Miete. Er hat mir dann von vielen Umstrukturierungen erzählt, wahrscheinlich auch Change Management, das wäre der Fachbegriff, von vielen Umstrukturierungen, von laufenden Veränderungen, die er immer wieder anstoßen muss, weil diese Stelle lang nicht besetzt war und vieles chaotisch geworden ist. Und in all dem hat er immer wieder betont, dass der Schlüssel zu allem ein gutes, wertschätzendes Verhältnis untereinander ist. Wie sieht es bei uns in dem Bereich aus? Wie drücken wir gegenseitige Liebe und Wertschätzung aus? Und schaffen wir das auch in Situationen von Stress und Veränderung aufrechtzuerhalten? Paulus, er bringt im Römerbrief das Ganze nochmal auf den Punkt. Und vielleicht hat er dabei auch so ein bisschen an dieses Konzil zurückgedacht. Und das, was Paulus da schreibt im Römerbrief in Römer 12, das passt auch genau zu dem, was mein Bekannter erzählt hat. Ich lese uns diese Worte vor. Die Liebe sei ohne falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Ein liebevoller, respektvoller Umgang als Schlüssel für unsere Veränderung. Ich komme zum Schluss. Der Predigttext, er hat uns heute in eine nicht ganz einfache, in eine stressgeladene Veränderungssituation mit reingenommen. Wir haben Zeugen gesehen und Menschen, die versucht haben zu überzeugen. Wir sind dann auf Brückenbauer gestoßen, die hart daran gearbeitet haben, dass Gräben überwindet werden können. Und schließlich sind wir zwischen den Zeilen auf echte Brüderliebe, auf einen wertschätzenden Umgang miteinander gestoßen. Und all das, dieses Gesamtpaket, hat dazu beigetragen, dass sich Juden und Heidenchristen vereint haben, dass sie sich nicht gespalten haben und dass ein Kompromiss gefunden werden konnte. Wenn ich die Veränderungssituation von mir und meiner Frau anschaue, dann merke ich aber, dass es uns oft schwerfällt, diese Dinge zu beachten und in allem so zu handeln, wie uns es auch dieser Text vorgibt. Und ich glaube auch, dass es in Jerusalem nicht allein Menschen waren, die diesen Kompromiss ermöglicht haben, sondern dass Gott hier entscheidend beteiligt war. Dass er, der Herzenskenner, Einheit und Liebe geschenkt hat. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir uns von heute mitnehmen können. Neben allem anderen, was wichtig ist und was wir auch brauchen, um gut durch Veränderung zu kommen. Das Zentrale ist, dass wir Gott in unsere Veränderungsprozesse einladen. Weil er der Herzenskenner ist. Und weil er auch der ist, der unsere Herzen und unsere Denkweisen verändern kann. So heißt es auch in Römer 12, Vers 2, im hohen Lied der Veränderung, wie man eigentlich sagen könnte. Ich lese uns diese Zeilen und dann könnt ihr direkt loslegen. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Amen.